Staatsbürgerkunde.
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer von Staatsbürgerkunde und ich melde mich heute aus Gotha. Da bin ich gerade auf einer kleinen Radtour und ich sitze jetzt hier zusammen mit Jens Goldhardt. Hallo.
Hallo.
Ja, und wir wollen heute ein bisschen sprechen über Musik bzw. den Musikerberuf in der DDR. Und ja, jetzt würde ich sagen, stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor, was machen Sie denn aktuell in Gotha?
Ja, ich bin seit fast 6 Jahren in Gotha hier als Kirchenmusiker an der Margaretenkirche und der Beruf des Kirchenmusikers, der ist ziemlich umfangreich. Da hat man Chöre, die man leitet, da hat man zum Beispiel Orgelschüler und man spielt natürlich selber Orgel in Gottesdiensten zu Hochzeiten, manchmal auch zu Trauerfeiern. Und wie in fast allen Berufen heutzutage gehört natürlich auch Verwaltung dazu, Werbung, Geld beschaffen und solche Dinge.
Wir sitzen jetzt auch gerade in der Margaretenkirche. Hier drin ist angenehm kühl. Draußen ist gerade die erste Hitzewelle unterwegs. Und sind auch gerade zurückgekommen von einer der jetzt nicht musikalischen Aufgaben des Kirchenmusikdirektors. Das war, Sie waren heute in Jena zu einer verwaltungstechnischen Besprechung. Also, was ich gerade gesagt habe, da gehören dann auch Verwaltungsaspekte dazu.
Ja, heute ging es wenigstens ein bisschen um Musik in Jena. Also in Jena ist im September ein Kirchentag unserer Landeskirche und da wurde ich angefragt, ob ich im Abschlussgottesdienst im September Musik mitmache, also Open Air, dann auf einer Bühne mit dem E-Piano. Und da ging es heute drum, was wird dort gesungen, was wird dort gespielt. Dafür haben wir uns heute in Jena getroffen.
Okay. Jetzt würde ich mal die Verbindung suchen zu unserem Thema bei Staatsbürgerkunde. Das ist ja das Leben in der DDR. Und jetzt war der Beruf des Musikers erstmal kein klassischer, der dann vielleicht in der DDR viele ergriffen haben, im Zusammenhang dann vielleicht auch noch mit dem kirchlichen oder dem sakralen Aspekt. Vielleicht kurz zur Einordnung. Wir hatten in der Folge 3, hatte ich mit meinen Eltern gesprochen über Schule in der DDR. Und mein Papa hatte dann auch erzählt, dass er bei einem Schüler vorbeikommen musste bei seinen Eltern und ja, ihm mitteilen musste, dass er leider kein Abitur machen durfte. Und der Schüler waren Sie.
So ist es, ja. Ich hatte mit ungefähr 13 Jahren angefangen, Orgel zu spielen. Es hat sich bei mir so ergeben, dass ich durch den Kirchenmusiker aus Weida, wo ich geboren und aufgewachsen bin, zum Kinderchor gekommen bin, zum Kinderchor der Kirchgemeinde dort, obwohl meine Eltern jetzt nur eine lockere Verbindung zur Kirche hatten. Also ich komme nicht aus einer kirchlichen oder musikalischen Familie, aber meine Schwester war schon in diesem Kinderchor gewesen und zu der Zeit war es noch so, das würde ich mir heute mit meinem Kinderchor gar nicht mehr trauen, wenn nicht gerade Ferien waren, haben wir jeden Sonntag zum Gottesdienst gesungen. Also 9:10 war Treffen und 9:30 ging der Gottesdienst los und so kam es, dass ich halt Sonntag für Sonntag neben der Orgel gesessen habe und das Instrument hat mich fasziniert. Und irgendwann reifte der Entschluss, ich möchte das lernen und nachdem ich zum Klavier dann erstmal kommen musste und Klavierunterricht hatte, konnte ich dann mit etwa 13 an die Orgel und es hat gar nicht so lange gedauert, dass ich mir ziemlich sicher war, das möchte ich beruflich machen, Orgel spielen und Kirchenmusiker sein und das war tatsächlich in der DDR nicht so alltäglich, wobei es immerhin in Eisenach, in Greifswald, in Dresden und in Halle und in Görlitz kirchliche Ausbildungsstätten, also kirchliche Hochschulen quasi gab, um den Beruf zu erlernen und auch in Leipzig und Weimar zwei staatliche Hochschulen. Also so völlig fremdartig war man dann doch nicht, aber in Weida war ich wahrscheinlich seit langem der Erste oder Einzige, der diesen Beruf machen wollte und da es eben ein echt kirchlicher Beruf war, wurde es dann leider auch mit dem Abitur nichts.
Wie haben denn Ihre Eltern reagiert, wo Sie dann den Wunsch geäußert hatten, ich möchte Kirchenmusiker werden oder Orgel lernen? Haben die dann unterstützt oder zugeraten oder eher gesagt, das wird aber können wir machen, aber wird schwierig?
Also meine Eltern haben mich glücklicherweise echt unterstützt. Also erstmal, als ich den Wunsch geäußert habe, ein Klavier ran geschafft, damit ich überhaupt erstmal anfangen konnte zu lernen. Und dann als es um den Beruf ging, denke ich, haben sie schon irgendwie gespürt, dass es mir wirklich ernst ist und auch wie überhaupt immer großes Vertrauen in ihre Kinder gehabt und mich wirklich unterstützt und dann eben gesagt, ja, dann ist es halt so und mach das eben. Ich habe dann zuerst in Eisenach angefangen, also an einer von den kirchlichen Ausbildungsstätten und da gab es so einen Vorkurs, weil das eben bei denen, die den Wunsch hatten, Kirchenmusik zu studieren, öfter mal vorgekommen ist, dass das mit dem Abitur eben dann nicht funktioniert hat. Und da sollte man dann so ein Jahr noch irgendwie überbrücken anstelle des Abiturs. Und in meinem Falle war es dann aber so, dass es überhaupt niemanden mehr in dem Jahrgang gab, dem das so ging wie mir. Und dann haben die irgendwie gesagt, dann fang jetzt halt an zu studieren. Und so war ich mit 17 Student. Und interessanterweise galt dann aber das Studium, obwohl es ein rein kirchliches Studium war und obwohl auch die Ausbildung in der DDR staatlich nicht anerkannt war, aber gegenüber der Armee zählte man als ganz normaler offizieller Student und ich bin mit 17 Student geworden und dann in der DDR gar nicht gezogen worden und dann, als ich fertig war, war die Wende gewesen. Also auf diese Weise bin ich sogar noch um die Armee drum herum gekommen. Das war vielleicht das Gute
an der Sache. Ja, hat mein Papa auch davon erzählt und das war für ihn, glaube ich, keine schöne Zeit. Wusste man denn von diesen Schulen, die es gibt oder wie recherchiert man denn sowas? Internet gab es jetzt ja noch nicht. Woher weiß man denn, wo man jetzt seinen Traumberuf ergreifen kann, wenn der jetzt nicht so staatlich gefördert wird?
Also in meinem konkreten Fall war es ganz einfach so, dass ich mein Orgellehrer damals, der Walter Kantor, einfach auskannte, wo geht das in der DDR und der hat dann den Kontakt hergestellt nach Eisenach und so ist es bei mir gelaufen, dass ich einfach dadurch wusste, wo kann ich hingehen. Ich war dann 2 Jahre in Eisenach und war nicht so ganz glücklich mit dem Ausbildungsprofil dort und habe dann relativ bald nach Halle gewechselt an die heutige Hochschule für Kirchenmusik, die heute also eine Mischfinanzierung vom Land Sachsen-Anhalt und der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland hat und damals eben auch noch eine rein kirchliche Hochschule gewesen ist. Und das habe ich dann wiederum halt erfahren, als ich in Eisenach war. Dann hat man verschiedene Leute getroffen, die eben noch mehr wussten, als man vorher selbst wusste. Und so kam es dann, dass ich 2 Jahre in Eisenach und dann noch 4,5 Jahre in Halle studiert habe.
Waren die denn dann alle ähnlich alt, die dort studiert haben? Also die hatten ja zum Großteil dann wahrscheinlich auch kein Abitur gemacht. Waren dann viele wirklich so um 17, 18, die dann dort begonnen haben zu studieren?
Ja, also ich war schon der Jüngste. Es gab zum Beispiel in Naumburg ein kirchliches sogenanntes Proseminar, wo man Abitur machen konnte, also ein kirchliches Abitur. Das war auch eine kirchliche Schule und das gab es auch noch an anderen Stellen in der DDR. Aber davon wusste ich eben zum Beispiel vorher nichts. Das habe ich erst dort mitbekommen. Und manche waren eben einfach vorher die 2 Jahre noch in Naumburg gewesen. Andere hatten schon mal einen anderen Beruf gelernt, also zum Beispiel was Handwerkliches oder so. Und es gab natürlich auch ein paar, die ganz normales staatliches Abitur hatten machen können. Das kam ja immer ein bisschen auf einzelne Leute an, die so entschieden haben oder vielleicht auch auf Jahrgänge. Ich war in einem ziemlich starken Jahrgang am Ende der 10. Klasse, wo ziemlich viele zum Abitur gegangen sind und
aber in der Quote nicht mehr drin.
Da war ich halt in der Quote nicht drin und vielleicht war es auch ganz passend, dass einer dadurch schon mal rausfiel, dass er nicht so ins staatliche Konzept passte.
Jetzt hatte mein Papa damals auch gesagt, das kam jetzt auch nicht so überraschend, die Nachricht. Also man hat schon damit gerechnet oder Sie und Ihre Eltern haben schon damit gerechnet, dass das so kommt und dann auch schon die Alternative gehabt mit Eisenach.
So ist es. Also ich habe immer mal auch Gespräche geführt mit dem Direktor der Schule oder mit dem stellvertretenden Direktor, die so zum Ziel hatten, doch mich vielleicht irgendwie noch umzustimmen, also zum Beispiel vielleicht Medizin zu studieren, weil ich hatte das als zweite Variante mal angegeben. Es gab, glaube ich, schon ab der 6. Klasse in der DDR solche Formulare, die wir ausfüllen mussten, wo die Berufswünsche abgefragt wurden. Und da musste man immer Alternativen auch angeben. Und da hatte ich eben die Medizin mal so als Alternative mit angegeben. Und ich war dann aber wirklich klar und entschlossen. Und wie gesagt, meine Eltern standen hinter mir. Und irgendwann bin ich dann auch einfach nicht mehr behelligt worden. Und es war mir letzten Endes auch persönlich nie irgendjemand so böse, dass ich das an Zensuren oder irgendwas gemerkt hätte. Also es war dann akzeptiert und ja, das war schon irgendwann immer mal so in Andeutungen rübergekommen, aber dann wird es mit dem Abitur wohl nichts und dann war letzten Endes vielleicht so schwer der Gang auch für ihren Vater gewesen sein mag, der ja auch noch eigentlich gar nicht so viel älter war als wir. Das war so, glaube ich, die allererste Klasse, die er hatte als Klassenlehrer. War für uns nicht so überraschend und nicht so ein schlimmer Schock.
Das haben Sie auch im Vorgespräch schon gesagt, dass es dann eigentlich nicht so zu Verhärtungen mit der Schule geführt hat, dass Sie eigentlich dann trotzdem noch gern zur Schule gegangen sind, also zumindest vorher und danach wahrscheinlich auch noch bis zu dem Zeitpunkt, wo dann halt auf dem Weg dann Schluss war. Aber es war jetzt nicht so, dass dann die Repressionen zugenommen hatten, wir haben es gerade gesagt, in Zensuren oder mit Ausgrenzung aus dem Klassenverband. Das war dann eigentlich nicht so der Fall.
Das ist mir überhaupt nicht passiert. Also ich habe weder zu der Zeit noch jetzt in der Rückschau jemals das Gefühl gehabt, irgendwie Opfer des Systems gewesen zu sein, weil ich glücklicherweise eben bisher auch ganz gut ohne Abitur durchs Leben gekommen bin. Und das ist wirklich das Einzige, wo ich sagen kann, hätte ich mich dem Wunsch gebeugt und hätte eben zuerst mal was anderes gemacht oder generell was anderes gemacht, wäre ich eben jetzt Abitur geprüft und das bin ich nicht, aber alles andere ist aufrichtig, ehrlich und offen abgegangen und war überhaupt kein Gefühl von Opfer, was ich da hatte.
Und man hat dann quasi, also Sie haben dann quasi diesen Weg, den es dann gab, um eben diesen Beruf erlernen zu können, als solchen akzeptiert, also ohne jetzt, das war halt so und dann waren halt diese Schritte notwendig, um den Beruf ergreifen zu können. Also es gab diese Hochschulen, man musste halt wissen, dass es die gab und musste aufgenommen werden. Gab es da so eine Art Aufnahmeprüfung? Wussten die schon, dass die jetzt zu Ihnen kommen, jetzt vielleicht nicht den klassischen Schulabschluss haben, sondern haben dann eher auf andere Sachen geguckt, wie jetzt Begeisterung für in jedem Fall Orgelspielen?
Also die Aufnahmeprüfung, und das ist bis heute so unabhängig von allen Systemen. Heute kann man natürlich an der Hochschule generell nur mit Abitur, das ist klar, weil heute diese politische Komponente ja auch wegfällt. Aber das Wichtigste bei einer Aufnahmeprüfung damals wie heute sind erstmal die musikalischen Fertigkeiten. Also man muss Orgel vorspielen, Klavier vorspielen, man muss vorsingen, man hat Gehörbildungsaufnahmeprüfung, also wo man bestimmte Melodien hören und dann nachspielen muss. Und man hat damals, fand ich sogar stärker noch, als ich das heute so erzählt bekomme, wenn manchmal Studenten davon erzählen, wie ihre Aufnahmeprüfung heute war, schon auch gerade in Eisenach sehr geguckt, also wie ist der Mensch so vom Charakter her, wie ist seine Offenheit, weil man muss sich natürlich bewusst sein, dass das ein Beruf ist, wo man viel mit Menschen zu tun hat. Also ich habe insgesamt 4 Chöre, also 2 Kinderchorgruppen und 2 Erwachsenenchorgruppen und über das Musikalische, was man einfach drauf haben muss, muss man natürlich auch mit Menschen einigermaßen umgehen können, wenn man jetzt nicht die Chöre nach und nach ausrotten möchte oder verlieren möchte, denn die Leute kommen freiwillig und die wollen, ja, die wollen nicht nur was lernen und gefordert sein, sondern die wollen natürlich auch in der Freizeit ein bisschen unterhalten werden und sie wollen sich treffen, wollen Gemeinschaft haben und die Fähigkeit, Menschen zu führen und mit denen umzugehen, die ist ziemlich wichtig und das war in Eisenach bei der Aufnahmeprüfung damals ein ziemlich großer Aspekt in verschiedenen Gesprächen und sowas, wo ich schon gemerkt habe, die wollen jetzt so rausfinden, wie tickt der Mensch, wie ist der so drauf. Und das finde ich auch ganz gut, dass es so ist.
Das heißt, es war jetzt nicht immer, also es war nicht allein der Wunsch zu sagen, ich möchte jetzt Orgel spielen, dann sitze ich da im stillen Kämmerlein, sondern es war dann auch schon der Aspekt, dann auch mit Menschen zu arbeiten und Musik mit anderen Menschen zusammen machen zu können, was dann so die Faszination ausgemacht hat.
Also wenn ich zurückschaue und ganz ehrlich bin, muss ich sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt, der ja nun schon viele Jahre zurückliegt, wirklich ausschließlich eigentlich von der Faszination für die Orgel getrieben war. Das war so das Instrument, was ich wollte. Und die Bedeutung, die der Beruf darüber hinaus hat, eben die Arbeit mit den Menschen, die war mir zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht bewusst. Aber über die mittlerweile 21 Berufsjahre, die ich nun schon nach Abschluss des Studiums hinter mir habe, ist mir dieser Aspekt eigentlich immer wichtiger geworden. Und in meiner ersten Stelle in Sondershausen war ich sogar an einem Orgelneubau beteiligt, weil dort die Orgel kaputt war und eben eine ganz neue gebaut werden musste. Und da habe ich ganz, ganz viel Zeit mit der Orgel verbracht und aber immer mehr dann auch mit dem Wechsel hier nach Gotha Schwerpunkte gelegt in die Arbeit so mit den Chören. Also das war dann vielleicht auch sogar ein bisschen Grund mit für den Wechsel, weil hier der Schwerpunkt auf der Arbeit mit den Menschen stärker noch liegt, als es eben in Sondershausen gewesen ist.
Vielleicht nochmal zur zeitlichen Einordnung. Wann ging das Studium los? Also und wann oder wann haben Sie in Eisenach angefangen?
Also ich bin 1985 mit der 10. Klasse fertig gewesen und habe dann nach den Sommerferien auch in Eisenach angefangen mit diesem Studium und nach 2 Jahren nach Halle gewechselt und insgesamt 13 Semester studiert. Das heißt, im Frühjahr 1992 habe ich dann mit meiner ersten Stelle angefangen in Sondershausen. Da war ich fast 16 Jahre bis zum Sommer 2007 und seitdem jetzt hier in Gotha.
Die Universität in Eisenach. Eisenach.
In Eisenach war die erste, ja.
Genau. Was war denn das für ein Träger oder wer hatten die dann ausgerichtet?
Also das war eine wirklich rein kirchliche Schule, die, glaube ich, nach dem Krieg von der Thüringer Landeskirche gegründet und auch finanziert wurde. Man muss natürlich dazu sagen, dass die Kirchen in der DDR, was die Finanzen betraf, ganz stark am Tropf der Westkirchen hingen und dass sicherlich auch eine ganze Menge der notwendigen Finanzen von Westdeutschland, von westdeutschen Kirchen kam. Und diese Schule gibt es mittlerweile nicht mehr, also die ist schon noch vor der Wende dann zugemacht worden. Mhm. Und die Hochschule in Halle war auch eine rein von der Kirche in Sachsen-Anhalt getragene, also Kirchenprovinz Sachsen getragene Schule. Und es gibt beim Kirchenmusikerberuf ähnlich so wie bei Orchestern eine Klassifizierung in C, B und A. Also wenn man C-Kirchenmusiker ist, dann ist das eine nebenamtlichen Prüfung. Da kann man Chöre leiten oder auch Orgel spielen und hat eine Befähigung, die aber eben für das Nebenamt gedacht ist. Und dann gibt's das B-Studium, was in der Regel 4 Jahre dauert für kleinere Stellen, allerdings auch schon zum Teil sehr anspruchsvolle hauptberufliche Stellen. Und dann gibt es eben die A-Prüfung, die dann heute 5, damals 6 oder in meinem Fall, weil ich noch nicht so richtig Lust hatte, in die Praxis zu gehen und nochmal ein Zusatzsemester beantragt hatte, 6,5 Jahre gedauert hat. Da konnte man dann im Aufbaustudium nochmal besondere künstlerische Schwerpunkte setzen, Orgel, Konzertexamen oder eben besonderen Wert auf ein Dirigieraufbaustudium, heute auch manchmal Gesangsaufbaustudium oder Verbindung noch mit Schulmusik, sowas ist heute oftmals noch möglich. Und beide Schulen, sowohl Eisenach wie Halle, waren Schulen in rein kirchlicher Trägerschaft und hätte ich meine 6,5 Jahre zu Ende gebracht und die Wende wäre nicht gekommen, dann wäre ich in der DDR als für staatliche Behörden, also ein ungelernter Mensch gewesen. Also die Ausbildung war eben nicht staatlich anerkannt, aber wie gesagt, in meinem Fall war dann eben die Wende dazwischen und dann war unser Abschluss quasi ein Hochschulabschluss. Und mittlerweile ist diese Hochschule für Kirchenmusik in Halle, wie schon gesagt, getragen vom Land Sachsen-Anhalt und der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.
War wirklich eine glückliche Fügung, dass es dann quasi sich so aufgeweitet hat, was man dann mit dem Abschluss da theoretisch hätte machen können.
Also das ist richtig. Ich denke, ich wäre auch ohne Wende ein glücklicher Kirchenmusiker, zumindest in meinem Beruf geworden. Also das hat ja niemand ahnen können und ich habe auch nicht darauf spekuliert, dann in die doch vergleichsweise auch finanziell gut gestellte Situation eines Kirchenmusikers heute zu kommen, weil die Bezahlung in der DDR war also wirklich äußerst spärlich. Das muss man schon sagen, das waren für damalige Verhältnisse ganz geringe Gehälter und da geht es uns heute auch finanziell schon relativ gut. Aber das ist schön, nicht nur für mich, sondern insgesamt, dass es so gekommen ist, aber das war halt nicht absehbar und ich hätte sonst wahrscheinlich auch meinen Beruf sehr gern gemacht.
Die Perspektive hätte es dann gegeben, dass man dann da auf eine Stelle gekommen wäre, wenn man dann mit dem Studium fertig gewesen wäre, also wenn die DDR jetzt fortbestanden hätte?
Also mit Sicherheit, die DDR hat ähnlich wie Westdeutschland viele und ein dichtes Netz von Kirchenmusikerstellen gehabt, schon immer. Das ist jetzt wiederum, wenn man sich mit europäischen Verhältnissen vergleicht, eine Sonderheit. Also Italien, Frankreich, Spanien, die sehr stark katholisch geprägten Länder haben, ganz wenige Stellen. Also selbst der Organist von der Pariser Kirche Notre Dame ist eigentlich nur auf Honorarbasis angestellt und unterrichtet natürlich an der Hochschule, aber dass es so viele hauptberufliche Kirchenmusikerstellen gibt, das ist in Deutschland und in skandinavischen Ländern eine Einmaligkeit, muss man sagen. Und diese Perspektive hat es in der DDR genauso gegeben wie jetzt in Gesamtdeutschland. Es war sogar so, dass es, wie es vielleicht auch manchen Ostprodukten ging, nach der Wende gar nicht so unbedingt leicht war, eine Stelle zu bekommen, weil es uns Ostausgebildeten ein bisschen so ähnlich ging wie vielleicht ja der Ostschokolade und dem Ostprodukt, was weiß ich, XYZ, dass man dachte, man ja, die westdeutschen Bewerbungsmappen sind natürlich einfach dicker, weil die konnten ein Auslandsstudium in XYZ machen, die hatten Kurse und Seminare bei Leuten, an die hätten wir nie rankommen können. Und da gab es eben auch in dem Bereich erstmal so eine Welle, die so ein bisschen ausgeschlagen hat in die sehr einseitige Richtung. Aber das hat sich natürlich auch alles eingespielt und ausgeglichen, so nach und nach.
Wie ist es denn, wenn man dann mit 17 von zu Hause weggeht zu einem Studium, wo man jetzt weiß, da geht jetzt aus meiner Jahrgangsstufe erstmal keiner mit? Sie haben wahrscheinlich dann auch in Eisenach gewohnt.
Ja, da gab es ein Internat.
Und dann trifft man vielleicht auch viele, viele Gleichgesinnte und die dann auch aus ähnlichen schulischen Laufbahnen kommen. Wie war denn das? Wie hat sich das angefühlt?
Also ich denke mal, das eine ist, wenn man 17 ist, sowieso der Drang, mal rauszukommen. Mein Eisenach war nun auch nicht gerade die große, weite Welt, aber immerhin, man war einfach mal weg in einem anderen Umfeld und dieses Treffen mit Gleichgesinnten und das Zusammentreffen mit Leuten, die eben diese Begeisterung für Kirchenmusik geteilt haben. Ich will mal so sagen, die musische Ausbildung in der DDR war ja ziemlich gut, die Musikschulen waren gut, die Orchester waren sehr weit gestreut und es gab ja viel, was für Musik getan wurde, aber Kirchenmusik war dann schon nochmal ein Spezialaspekt und dort auf so viele zu treffen, die diese Begeisterung verstanden und geteilt haben, das war echt toll. Also das war eine ganz schöne Zeit, ein super, super Anfang dort. Und dann eben das Singen auch dort im Chor mit den Studenten, wo eben auch das musikalische Niveau dann ein bisschen höher war als in einem normalen Kirchenchor, weil eben alle Noten kannten und Profis waren sozusagen. Das war wirklich schön. Und dann das Kennenlernen von den großen Oratorien im Eisenacher Bachchor, Sonntag für Sonntag dann in der Kirche zu singen, wo Bachs Taufstein steht bis heute.
Das war ich ja gestern in Eisenach. Das ist wirklich imposant.
Ich habe gerade vor ein paar Wochen am Pfingstsonntag wieder ein Orgelkonzert in Eisenach gehabt bei meinem Kollegen dort. Und das geht mir bis heute so, wenn ich in die Kirche komme und diesen Taufstein sehe, dann kommt die Ehrfurcht vor Bach. Und dann kommt eben auch diese schöne Erinnerung, Mensch, damals, da warst du 17 und da ging es hier los mit dem Beruf. Das vergesse ich nicht. Es war eine ganz schöne Zeit.
Ich habe jetzt natürlich keinen Vergleich, wie es jetzt aussah, so in den 80er Jahren in Eisenach. Aber wenn man heute reinkommt auf den Marktplatz, ist wirklich alles schön gemacht. Die Kirche bei dem Wetter steht so imposant in der Mitte. Also es ist wirklich ein eindrucksvolles Bild. Ich weiß jetzt nicht, wie war es in den 80ern? Sah es da ähnlich gut aus oder wurde ja nicht so viel für Denkmalpflege getan? Zumal, wenn es jetzt ein Kirchenbau war.
Also die Kirche war schon in Ordnung. Eisenach hatte, glaube ich, eben auch zu DDR-Zeiten den großen Vorteil, dass immer der Tourismus floriert hat. Da ist nicht nur Bach, sondern da ist auch Luther und da ist die Wartburg. Und ich hatte ja 85 dort angefangen und gerade 85 war Bachs 300. Geburtstag, der ist 1685 geboren und da hatte man gerade im Vorfeld noch mal ganz viel in Eisenach investiert in die Kirche. Es ist eine ganz neue Orgel gebaut worden, die kurz bevor ich dahin kam fertig geworden war. Also für die damalige Zeit ein hochmodernes Instrument, an das wir auch erstmal gar nicht so ran durften, ganz zu Beginn. Das war dann den Älteren vorbehalten und da hat Eisenach auf mich damals schon einen ganz tollen Eindruck gemacht, vielleicht ähnlichen Eindruck, so wie wenn man jetzt dahin kommt als Tourist.
Konnten Sie und Ihre Mitschüler dann eigentlich oder Mitstudenten relativ unbefangen das alles studieren oder hat man dann immer noch was mitgekriegt, dass man jetzt ein bisschen schief angeguckt wurde, der macht jetzt Kirchenmusik und ist eigentlich jetzt nicht so das klassische Arbeitsziel oder Karriereziel, was man so in der DDR hatte? Oder war man dann eigentlich unter Gleichgesinnten und eigentlich glücklich, dass man das machen konnte?
Also als wenn ich noch einen Schritt weiter davor gehe, in der polytechnischen Oberschule, wie das damals hieß, also in der ganz normalen Klasse, muss ich schon sagen, dass mir das so ein bisschen Überwindung zunächst gekostet hat, weil, ja, das ist schon eine absolute Ausnahme gewesen und ein sicherlich etwas seltsamer Beruf. Aber diese innere Überzeugung, die ich hatte, das ist das Richtige für mich und was ich eben nach über 20 Jahren bis heute zum Glück sagen kann, eben auch damit absolut das Richtige gefunden zu haben, die hat mir da dort geholfen. Und dann in Eisenach selber unter den Mitstudenten waren wir eben die Gleichgesinnten und in der Stadt war das eigentlich auch nicht so, dass man da schief angeguckt wurde. Es gab auch noch eine Ausbildungsstätte in Eisenach für Diakone, also die haben so gelernt, kirchliche Jugendarbeit zu machen. So eine könnte man heute vielleicht mit Sozialarbeiter-Ausbildung vergleichen, aber eben speziell für den kirchlichen Beruf. Es gab ein kirchliches Krankenhaus und sogar eine Diakonissengruppe, die dort also Schwestern ausgebildet haben. Also Eisenach war insgesamt ein ziemlich kirchlich geprägter Ort zu der Zeit und irgendwie haben sich die Leute daran gewöhnt gehabt. Also man hatte da kaum damit zu tun, schief angeguckt zu werden oder Repressalien zu erleiden.
Und auch in der Klasse dann, wo sie dann gesagt hatten, so ich mache jetzt nicht das Abitur, ich gehe jetzt nach Eisenach und studiere dort, haben dann auch Glückwünsche überwogen oder?
Naja, Glückwünsche wäre jetzt zu viel gesagt.
Im Sinne von alles Gute, wir wünschen dir, dass es klappt.
Also das ist vielleicht erstmal so eine so ein Staunen, so ein, vielleicht auch erstmal so ein Lächeln darüber, so 3-4 Wochen, aber dann war es eine Akzeptanz und wie gesagt, sowohl bei den Mitschülern wie eben auch bei den Lehrern und ich bin völlig ohne Groll oder ohne Misstöne von der Schule weggegangen. Weder ich selbst hatte Misstöne, noch ist mir das irgendwie anders zu Ohren gekommen. Eine Weile Achselzucken, was macht der da eigentlich und hat er sich das gut überlegt und dann war das wirklich Akzeptanz, sowohl bei den Gleichaltrigen wie bei den lernen.
Ist vielleicht jetzt auch der Vorteil gewesen, dass Weida wirklich so eine Kleinstadt war, wo man eh viele kennt oder sich untereinander kennt und jetzt nicht das, die große Weltbühne da aufgefahren wird, wo man jetzt dann von der einen wieder auf der anderen Seite jetzt ein Exempel hätte statuieren wollen. Also ich denke mal, da war dann auch viel mehr, dass dann jeder wusste, was er vom anderen zu halten hat und es hat dann eigentlich so ganz harmonisch geklappt.
Ja, denke ich. Und eben auch das Glück, was man haben muss, das ist, weil ja alles, was denke ich, im Leben passiert, hängt mit den Menschen zusammen, mit denen man zu tun hat. Und ich hatte da wirklich lauter vernünftige Menschen um mich, die das halt dann so...
Die dann auch gesagt haben, okay, auf den Weg klappt
es nicht,
aber
ja.
Dein Weg ist auch, genau. Ist auch möglich und dann ist es jetzt halt so.
Genau so, ja.
Vielleicht nochmal kurz zur Schule. Musik als Unterrichtsfach, war das... Also ich weiß, der Musikunterricht hier, der ist jetzt immer mehr zurückgekürzt worden und ich glaube, wenn man eine Stunde die Woche hat, ist schon gut. Welchen Stellenwert hatte der denn in der DDR als Schulfach? Und was wurde dort dann hauptsächlich thematisiert?
Also ich muss da ganz schön graben in der Erinnerung. Ich glaube, bei uns waren es 2 Wochenstunden, die wir Musik hatten. Und natürlich hat die Ideologie eine gewisse Rolle gespielt, dass man Werke von Bach, Mozart, Beethoven irgendwie in einer politischen Art und Weise einordnen wollte. Das blieb eigentlich bei keinem Bereich aus. Insgesamt war natürlich aber das Interesse für Musik bei pubertierenden Jugendlichen, das ist heute wie damals wahrscheinlich so, ja, eher nicht so ganz groß. Und ich denke auch schon in der DDR war jetzt der Musikunterricht immer so ein bisschen gegenüber den sogenannten wichtigen Fächern wie Deutsch, Mathe und auch wissenschaftliche Fächer wie Physik, Chemie und so eher ein bisschen untergeordnet. Wir haben aber ja Dinge gelernt, wie ist ein Orchester zusammengesetzt, wie geht eine Tonleiter und vor allem eben auch oft, so war das bei uns, oft Musik gehört. Und dann so, ja, Gefühle irgendwie beschrieben, wie geht's mir, wenn ich jetzt diese Arie aus der und der Oper höre oder die und die Sinfonie. Also, dass man versucht hat, so das, was man beim Hören der Musik empfindet, eben in Worte fasst. Und natürlich gehörte auch das Singen dazu, was mir nun nicht so schwer fiel, weil ich halt immer zu im Chor gewesen bin. Aber generell ist es natürlich nicht so einfach, wenn die 6., 7., 8., 9. Klasse, wenn Stimmbruch so ja. kommt und Jungs dann vorsingen sollten, also da konnte man immer noch froh sein, wenn wenigstens der Text gelernt war. Aber dass dann die Melodie so klappte, das ging eben nicht. Und ich hatte ab und zu dann auch manchmal das Glück, dass ich halt mal ans Klavier durfte und einfach dann mal die Lieder begleiten konnte und so. Und wurde dann sogar, weil irgendwie noch eine mündliche Prüfung offen war bei mir, wurde dann sogar in die mündliche Musikprüfung geholt. Also das war nochmal so eine wohlwollende Geste auch zum Abschluss von der Schule, weil natürlich jeder wusste, das würde mir total leicht fallen. Und ja, so nahm auch der Musikunterricht für mich persönlich noch einen krönenden Abschluss.
Aber man hat dann schon die Musik um der Musik willen thematisiert und jetzt nicht gesagt, hier Bach war der erste Klassenkämpfer und hat es nicht versucht, in so einen ideologischen Zusammenhang zu bringen. Also war dann wirklich Musik.
Ja, also der ideologische Zusammenhang wurde hergestellt. Also da müsste man sich jetzt daraufhin nur noch mal die Musikbücher angucken. Da würde man das sofort sehen. Aber
stand es nicht so im Vordergrund?
Ja, vor allem hat man das, weil eben so tickte halt das Leben damals sowieso. Das ist uns gar nicht so extrem aufgefallen, wie das jetzt vielleicht aus der Rückschau einem dann manchmal auffällt. Wenn ich heute noch mal so ein Lexikon hernehme oder so ein Musikbuch oder auch ein Deutschbuch und man dann literarische Werke mal anguckt, wie die so beschrieben wurden oder Schallplatten, Einführungstexte, da war das ja auch schon, dann liest man das heute natürlich mit noch mal ganz anderen Augen. Die Ideologisierung war immer da, aber also wir haben schon auch Musikalisches gelernt, das auf jeden Fall.
Jetzt haben Sie vorhin erzählt, ein Klavier wurde beschafft, damit Sie üben konnten. Ich weiß, ich habe Gitarre geübt damals in der DDR und mein Opa ist dann nach Gera gefahren und hat dann von jemandem, den er kannte, hat er dann eine Gitarre bekommen und die dann gekauft. Also es war jetzt nicht so leicht, an musikalische Instrumente zu kommen. Noten, denke ich mal, ähnlich. Wir haben dann Ihre Eltern das gemanagt, wenn dann der Sohn gerne üben würde und neue Noten gern hätte und überhaupt erstmal ein Instrument.
Also das ist eine schöne Geschichte eigentlich, weil ich glaube, das Klavier kam irgendwie über den Kirchenchor zustande. Also mein späterer Lehrer dann, der Kantor, hat sich dann, glaube ich, auch mit auf die Suche gemacht und irgendwie jemanden gefunden, der noch ein Klavier hatte, was intakt war und es eben nicht mehr brauchte. Und mein Vater, der war Kraftfahrer in einer Schuhfabrik in Weida, und ja, damit war schon mal das Fahrzeug da, was er dann eben durch Genehmigung des Betriebsleiters auch mal für einen privaten Zweck nehmen durfte. Und dann, ja, dann waren natürlich auch ein paar Kollegen, die mit angefasst haben. Und ich sehe das noch, wie dann bei uns zu Hause dieser Transporter da mit dem Klavier festgebunden, mit Stricken so auf dem offenen rumänischen Transportfahrzeug da angefahren kam und dann vielleicht so 4, 5 Männer mit hochroten Köpfen dann um die Kurve die Treppe hoch in die Wohnung und so. Das werde ich, glaube ich, nie vergessen, das Bild. Und dann gab es oben ein Bier und ein Dankeschön und so. Ja, und dann stand das Klavier da, und durch die Musikschulen, die es halt auch in der DDR schon gab, war so eine gewisse Grundausstattung an Klavierschulen und sowas schon zu bekommen über einen Buchhandel. Und ja, das habe ich dann alles wirklich von meinem Lehrer erfahren. Besorgt dir die und die Klavierschule, und ja, dann habe ich nach der gelernt, und dann hatte der auch zum Teil ein paar Noten aus eigenem Bestand, und ab und zu sind wir auch mal nach Jena gefahren, da gab es ein Musikgeschäft. Ich glaube, in Gera gab es anfangs auch noch ein Musikgeschäft, wo man ab und zu Noten bekommen konnte. Also für den Anfangsunterricht war es relativ einfach. Es wurde dann immer später, immer schwieriger, je anspruchsvoller das war dann im Studium. Also wenn man dann ganz bestimmte Stücke mal gesucht hat, das war dann schon schwieriger. Aber wie viele in der DDR haben dann eben auch bei uns ab und zu die Westverwandten geholfen und irgendwas mal mitgebracht. Und irgendwie kam man doch ja doch irgendwie an alles, was man brauchte, letztlich ran. Ich hatte dann auch im Studium eine Cembalo-Lehrerin in Halle, die in Leipzig war und die ab und zu Konzertreisen in Westen machen konnte. Und die hat dann auch dann und wann mal was mitgebracht, was man dann eben irgendwie ja geschickt umrechnen musste, und um das in Ostmark wieder aufzuwiegen. Okay. Und so. Also waren eigentlich spannende und interessante Geschichten, wie man so an das und jenes rangekommen ist. Und in der Hochschule in Halle vor allem gab es eben auch eine Bibliothek, die da immer mal wieder von diesen Partnerschaften zu westdeutschen Hochschulen profitiert hat und eben auch einen ganz guten Notenbestand dann hatte. Und manche Stücke konnte man dann eben wirklich nur spielen, indem man sich die Noten mal auslieh. Und das war dann das Gute an der Wende. Irgendwann kam dann ein Kopierer, und dann konnte man sich auch auf dem Wege.
Aber man hat jetzt nicht abgeschrieben, als wenn man mal so ein Stück in die Hände bekommen hat. Und
also das ist mir nicht, habe ich, dazu wäre ich, glaube ich, zu faul gewesen.
Aber den komplexen Stücken sind das dann schon lange Partituren, ja, wo man dann.
Und ich habe es auch nicht von Kommilitonen irgendwie erlebt, dass die abgeschrieben haben. Das gab es vielleicht noch vor unserer Zeit, aber ich habe das nicht mitbekommen.
Wussten Sie denn, dass das Klavier kommt, oder haben Ihre Eltern dann erst gesagt, als es dann quasi auf dem Hof fuhr, übrigens?
Ich wusste das. Also ich habe die Suche danach mitbekommen, aber wie gesagt, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, wo es herkam und wer das ausfindig gemacht hatte letzten Endes bei den Leuten, die es nicht mehr brauchten. Aber an den Moment, also da war ich wirklich aufgeregt und gespannt, und das wusste ich vorher. Und ich glaube, genauso ein aufregender Moment war dann, nachdem ich 2 Jahre Klavierunterricht hatte, als es dann hieß, so jetzt nächste Woche darfst du das erste Mal an die Orgel und dann das erste Mal in die Kirche und diesen...
Das war die Kirche in Weida.
In Weida, ja, ja. Und da ist eine recht große Orgel auch mit vielen Registern und mit vielen, vielen Knöpfen, die mich halt immer so fasziniert hatten. Und dann da das erste Mal dran gehen und spielen und so, das war noch so der zweite Moment aus dieser Unterrichtsanfangszeit, an den ich mich noch genauso erinnere wie an das Klavier, das auf dem Hof gefahren kam.
Ja, ich habe es ja im Konzert erlebt, da kommen wir vielleicht am Schluss noch mal kurz drauf, in welchem Konzert es war, aber es ist wirklich eindrucksvoll, wie sie da mit den Registern und den Tasten und den, ich weiß gar nicht, wie die Tasten im Einzelnen heißen, die auch auf dem Boden dann sind.
Ja, also die Tasten, die man mit den Händen spielt, die heißen Manual, kommt vom Lateinischen, genau, ja. Und die mit den Füßen gespielt werden, das Pedal. Das werde ich morgen, ist übrigens auch mal so am Rande ein schöner Aspekt von dem Beruf. Morgen kommt erst ein Kindergarten und dann eine Schulklasse, die sich einfach mal eine Orgel zeigen lassen wollen. So im Rahmen des Musikunterrichts, manchmal auch im Rahmen des Religionsunterrichts oder eben auch mal Kindergartengruppen, die so einen Ausflug in die Stadt machen, kommt das immer mal vor. Und Kinder sind nach wie vor ähnlich wie ich damals immer noch fasziniert von dem Instrument, was da so aus diesen Riesenröhren für Töne rauskommen, genau, und für unterschiedliche Klänge.
Welchen Stellenwert generell, würden Sie sagen, hatte denn Musik in der DDR? War das eher so eine Zweckkultur, die man dann halt eingesetzt hat für ja, so Unterhaltung, leichte Unterhaltungsmusik, oder gab es wirklich auch schon den Anspruch zur großen klassischen Musik mit, also gab es doch einige Orchester, und Sie sagen, dass das ein großer Aspekt war, oder lief das immer so mit?
Also meiner Einschätzung nach würde ich sagen, hatte das einen großen Stellenwert, weil die Ausbildung an den Hochschulen hatte ein sehr hohes Niveau, die Orchesterdichte war relativ groß, und ich denke auch im Opern-, im Theaterbereich, die Inszenierungen waren sehr interessant. Also gerade diese politische Auseinandersetzung, die teilweise eben auch Zensur bedeutet hat, hat die Kreativität unheimlich gefördert bei den Regisseuren, bei den Opernleuten. Und ich finde es eher heute traurig, dass man ja eigentlich eines der wirtschaftlich führenden Länder ist und dass es immer heißt, Kultur ist zu teuer oder ist eine Randerscheinung. Natürlich ist vielleicht auch das viele Geld, was in Orchester und in Kultur in der DDR geflossen ist, hatte mit Sicherheit natürlich auch politische Hintergründe und war vielleicht auch mit Grund des wirtschaftlichen Untergangs des Landes, dass man eben vielleicht so eine Dichte einfach gar nicht hätte halten sollen und halten können. Aber heute geht mir das manchmal eben auch ein bisschen zu schnell, dass man Kultur so als Nebensache abtut.
Zumal ja auch andere Projekte gefördert werden, die bestimmt auch eher einen politischen Hintergrund haben als jetzt einen rein Nützlichkeitsaspekt. Also wo man sagt, das will man jetzt fördern, also sei es jetzt irgendwelche Industrieprojekte oder eben ganz bestimmte Ansiedlungen von irgendwelchen Musical-Theatern. Gibt's ja auch, dass man wirklich in der Breite oder in der Basisarbeit von kulturellem Leben dann erstmal anfängt und guckt, dass da in jedem Ort vielleicht oder jedem größeren Ort mal ein Theater gibt oder dass da Konzerte gegeben werden können.
Also damit muss man eben einfach auch leben, dass zum Beispiel Thüringen eben durch diese vielen Fürstenhäuser, die Kleinstaaterei, dass eben an Orten, die wie so eine Perlenkette im Abstand von 30 Kilometern aufgefädelt sind, ein hohes und vielfältiges kulturelles Leben gewesen ist. Und zum Beispiel Gotha hat eben unter anderem eins der ältesten Orchester in Deutschland mit, und alle paar Jahre fängt die Diskussion wieder an, ist das noch nötig, brauchen wir das? Und ich empfinde das als einen ganz wichtigen Identifikationsfaktor für die Leute hier, dass es eben dieses Orchester gibt und auch für dieses Land Thüringen, dass es diese ganz spezielle Struktur von kulturellem Leben gibt. Und ich würde mir wünschen, dass man da politisch einfach aus einem anderen Blickwinkel drauf guckt und eher das als Alleinstellungsmerkmal in der Welt erkennt, damit touristisch was macht und natürlich auch mal den Bildungs- und Identifikationswert, den die Kultur hat, einfach mal akzeptiert und nicht immer wieder auf den Prüfstand stellt.
Ich habe es gestern auch gesehen, gestern, wo ich auf der Wartburg war, die haben ja auch diesen Festspielsaal, wo dann auch noch Aufführungen waren. Mittlerweile ist es so ein bisschen ausgelagert danach Meiningen, glaube ich.
Ja.
Und es ist zwar schön, dass es noch stattfindet, aber es ist halt immer so partiell dann nur noch an dem Ort, wo man es eigentlich für schön finden würde. Und man musste ziemlich viel rumreisen, wenn man wirklich so das ganze kulturelle Angebot in der Region wahrnehmen will. Ja. Weil es halt an keinem Ort mehr durchgängig was gibt. Oder hier im Eckhof-Theater ist ja jetzt auch nur noch im Sommer so festivalmäßig gespielt und ist eigentlich ein total tolles kleines Theater, ja, was man vielleicht auch voll kriegen würde mit 165 Plätzen.
Ja, also das Problem ist natürlich, dass Kultur in der Regel nicht kostendeckend arbeiten kann und es bleibt immer ein Zuschussgeschäft. Das Eckhoff-Theater speziell ist allerdings schon lange nicht mehr mit eigenem Ensemble oder so bespielt, aber um eben auch aufs Grundthema unseres Gesprächs zurückzukommen, ich denke einfach manchmal durch Fürstenzeiten, durch DDR-Zeiten sind eben bestimmte kulturelle Einrichtungen hier gerettet worden und ich sehe nicht so ohne weiteres ein, dass es jetzt, wo es dem Land wirtschaftlich sicherlich nicht rosig geht und vielen Leuten einfach auch nicht gut geht, natürlich, aber Deutschland ja doch ziemlich gut dasteht in der Welt, dass es jetzt auf einmal nicht mehr gehen soll. Es ist wahrscheinlich, wie viele Probleme global oder gesellschaftlich gesehen, eher eine Frage der Verteilung und der politischen Prioritäten. Und da denke ich, aus welchen Gründen auch immer, die sicherlich nicht alle immer nur ehrenwert gewesen sind in der DDR, aber da hatte Musik durchgängig einen hohen Stellenwert. Und ich habe gerade vor kurzem so einen Bericht gesehen über Robotron und unter anderem eben auch über die Außenstelle von Sommer da. Und da sagte einer in diesem Fernsehinterview, richtig traurig wurde es für uns, als das Kulturhaus auf dem Betriebsgelände weggesprengt wurde, weil da haben wir Konzerte gehört, da haben wir Feiern gefeiert. Also dieser Aspekt der Kultur, der einfach Menschen bildet, Menschen zusammenführt, wenn ich es mal ein bisschen religiös sagen will, der Menschen tröstet und der Menschen Freude und Leid unabhängig von Worten erfahren lässt, den darf man nicht zu gering schätzen.
Wie haben Sie denn in dem Zusammenhang dann die Wende erlebt? Also Sie waren ja noch Student. Also einerseits, wie haben Sie sie erlebt persönlich für die weitere Zukunft beruflich? Und dann vielleicht auch schon im Hinblick auf, wie geht es denn jetzt mit den kulturellen Einrichtungen, was wir jetzt gerade besprochen hatten, weiter? Hat sich da schon abgezeichnet, dass es jetzt doch mehr in eine kommerzielle Ecke weitergeht?
Ja, ich habe die Wende in Halle erlebt. Da war ich dann, wie gesagt, zu der Zeit schon von Eisenach weggewechselt. Und Halle war natürlich durch die Nähe zu Leipzig eine ganz interessante, spannende Geschichte. Also wir waren dann auch ab und zu mal zu einer Demo in Leipzig, beziehungsweise haben es eben in Halle relativ früh alles schon mitbekommen. Während je kleiner die Städte wurden, umso später waren ja dann so die Demos und also da muss ich erst mal sagen, war eine ganz, ganz spannende Zeit und ich finde heute immer noch, dass man sagen kann, toll, dass man das miterlebt hat, weil es eben eine echt Epoche war, die da abgewechselt wurde von der nächsten und man kann wirklich sagen, da ist Geschichte passiert und man war hautnah dabei. Das möchte ich echt nicht missen, das war total spannend. Ganz persönlich ging es mir so, dass ich ja vielleicht eher einer von den Träumern war, der dachte, man könnte das Land in einer neuen Gesellschaftsform irgendwie retten. Also ich wollte gar nicht unbedingt die DDR ablösen, sondern hatte so eben diesen Traum und dieses Ziel, vielleicht von einem freien und gerechteren Sozialismus oder sowas in der Art. Im Rückblick sage ich jetzt nicht ohne Absicht Träumer, weil ich glaube, so wie man nun inzwischen auch, wenn man älter wird, sieht, wie Politik funktioniert und so ist das wahrscheinlich absolut unrealistisch gewesen, sowas zu hoffen. Aber Also ich hatte nicht unbedingt zu der Zeit das Ziel, dass das jetzt die deutsche Einheit sofort der richtige und gescheite Weg ist. Wirtschaftlich gesehen war es sicherlich das Beste, was uns allen passieren konnte. Ich hatte allerdings auch ziemlich kritische Verwandte in Westdeutschland, also wo wir schon lange bevor überhaupt daran zu denken war, dass die Mauer mal fallen würde, eben regelmäßig Kontakt hatten durch Besuche und viele, viele Diskussionen und hatte relativ wenig Illusionen, dass jetzt das westdeutsche System eins ist, was uns ein uneingeschränktes Paradies bescheren würde. Uns kommt dazu eine ganz ja eher besondere Erfahrung. Die Hochschule in Halle hatte eine Partnerschule, eine Kirchenmusikhochschule in Herford in Westfalen. Und was weiß ich, durch welche Gründe auch immer, 1988, also ein Jahr vor der Wende, ist der gesamten Hallenser Hochschule eine Konzertreise dorthin genehmigt worden. Also wir waren 1988 mit ja reichlich 60 Studenten in Westdeutschland und haben dort gesungen und haben dann auch mit dem Reisebus so einen Ausflug nach Köln geschenkt bekommen, Führung im Kölner Dom und hatten dann richtig Freizeit. Da bin ich durch so ein Kaufhaus gegangen und war völlig platt. Eigentlich war ich fix und alle, weil mich hat das so überwältigt, die Buntheit und ich dachte immer, ich muss irgendwie was mitbringen. Wir durften umtauschen und haben dort noch Begrüßungsgeld gekriegt. Also wir hatten richtig Westgeld in der Hand und dann stand ich da.
Man weiß nicht, was
und wusste nicht, was bringe ich da mit, was will ich überhaupt? Und also einfach nur überwältigt, weil der Unterschied gegen diese hallische Industriestadt, grau und ja, von Leuna und Buna kam immer der Chemiegeruch rüber. Dann in diese bunte Welt, der war gravierend, aber eben auch nicht nur schön, weil es war einfach zu viel. Und ja, damit hatte ich auch schon einen persönlichen Eindruck und wie gesagt, habe mir das alles sehr realistisch vorgestellt, was dann passieren würde, und habe mir um die persönliche berufliche Weiterentwicklung eigentlich kaum Gedanken gemacht, weil das war schon irgendwie absehbar. In Westdeutschland gibt es ganz viele Stellen und das denke ich, wird jetzt nicht alles zusammenbrechen. Aber diese ganz starke Kommerzialisierung und eben auch einfach allgemein der Wert von dem, was in Ostdeutschland geleistet, gemacht und gelebt wurde, dass der so, ja, so gering geschätzt wurde nach und nach, das fand ich schon teilweise schmerzlich. Ganz allgemein, also mich persönlich hat das wenig getroffen, aber allgemein gesehen fand ich das ziemlich, ziemlich traurig.
Auch so die Aussage, die dann so mitschwingt, war, also dieses Selbstwertgefühl vielleicht auch der Leute, die dann hier gewohnt haben im Osten der Republik, die dann erstmal so vermittelt bekommen haben, alles falsch, politisches System, natürlich jetzt Diktatur, aber auch so wie ihr euer Leben gelebt habt, war eigentlich, das machen wir jetzt mal alles neu.
Ja, und man muss natürlich auch selbstkritisch dazu sagen, wir haben ja alle miteinander selber dazu beigetragen, weil wir halt auch jetzt erstmal all das Neue ausprobieren wollten und vielleicht selbst manchmal das, was wir hatten, gar nicht mehr entsprechend wertgeschätzt haben. Aber die Ernüchterung war natürlich auch irgendwie relativ schnell da. Also alles an Produkten kannte man ja im Wesentlichen so aus der Werbung und da sah das unglaublich überwältigend schön und gut und unerreichbar aus. Und ja, natürlich haben wir alle nach einer Weile gemerkt, so ist es nicht. Aber auf den Punkt gebracht kann man vielleicht sagen, es hätte alles gar nicht anders gehen können, wenn man Realist ist. Aber wenn man ein bisschen Träumer ist, dann kann man auch sagen, eine ganz große Chance in der Geschichte ist eben auch vertan worden, weil nur ein politisches System, was schon völlig am Ende war, durch eins ersetzt oder übernommen wurde, was zwar nicht am Ende ist, aber was eben auch vielleicht inzwischen längst an Grenzen gekommen war und so ein berühmter dritter Weg, den hat man sich einfach in der Zeit, wo solche kleinen Wunder passiert sind, einfach vorstellen können. Und vielleicht ist das unrealistisch, aber vielleicht ja eben auch nicht. Und die Chance ist dahin.
Zumal wir jetzt ja an einem Zeitpunkt sind, wo ja auch viel mit Kapitalismuskritik in den Medien ist, was ich vielleicht zur Zeit im DDR, das DDR-Fernsehen nicht besser hätte selber ausdenken können. Und jetzt kommt es quasi aus dem System selber heraus, wo man mal hinterfragt, wie funktioniert eigentlich dieser Kapitalismus und was sind denn die Schattenseiten und funktioniert er überhaupt noch für alle, die in ihm leben?
Genau so ist es. Also so, das sehe ich eben genau so, dass wir jetzt auch mit der zunehmenden Globalisierung und mit Wirtschaftskrisen und allem, was es eben jetzt so gibt, deutlich die Grenzen auch dieses Systems jetzt wieder spüren. Und ja, es ist eben einfach traurig, beziehungsweise es ist, glaube ich, unsere aller Aufgabe und eben gerade auch mit so einem Beruf, wo man mit vielen Menschen zusammenkommt, dass man sich nicht darauf beschränkt, was so viel immer bemängelt wird, dass eben heute alles nur noch nach dem Geld und nach Zeit und Geld abgerechnet wird, dass man einfach dafür sorgt, immer wieder, wo es nur geht, zu zeigen oder zu sagen, dass eben ja Mitmenschlichkeit und menschliche Gemeinschaft einfach dazugehören.
Jetzt habe ich hier noch einen Punkt aufgeschrieben, der vielleicht auch damit ein bisschen passt. Gibt es jetzt nach der Wende vielleicht auch die Möglichkeit, mehr von anderen Musikern weltweit zu lernen oder überhaupt mal Musiker weltweit zu sehen, dass das vielleicht so einer der Vorteile ist, dass man jetzt offener vielleicht an Kultur teilnehmen kann, auch wenn die jetzt unter einem ganz anderen Aspekt gehandelt wird als jetzt zu DDR-Zeiten?
Also das ist überhaupt keine Frage. Das ist schon, geht allen so, die heute im Studium sind, die Welt ist offen. Man kann wirklich Seminare besuchen, wohin man will. Man kann die Hochschulen wechseln und eben ist nicht beschränkt auf diese wenigen, die es in der DDR gegeben hat. Man kommt an Fachliteratur viel besser ran. Man hat eben heute auch mal bedeutende Leute der Musik vielleicht mal ganz nahe dran, die vielleicht für so ein Osthonorar damals nicht gekommen wären oder die eben einfach nicht reingelassen wurden oder wie auch immer. Also das ist absolut unbestritten. Das ist ein riesengroßer Vorteil heutzutage.
Und würden Sie sagen, dass den Teil der Musik, also Kirchenmusik, wie Sie ihn jetzt machen, dass der einen höheren Stellenwert hat heutzutage, als es in der DDR hatte? Oder war da der Zuspruch ähnlich hoch vielleicht sogar?
Ich würde es fast eher so ein bisschen umgekehrt sehen, weil man es in der DDR fast nicht unpolitisch sehen konnte. Also es gab einen ganz, ganz großen Boom für Orgelmusik in der Mitte der 80er Jahre. Also da waren Orgelkonzerte derartig gut besucht. Das sind wir heute ganz, ganz weit entfernt. Und das war eben auch gleichzeitig wiederum so ein Ort, wo man sich vielleicht mal ein bisschen freier gefühlt hat. Die Kirchen hatten gewisse Freiheiten und dann kam dazu, dass die Freizeitmöglichkeiten natürlich beschränkt waren in der DDR. Man konnte nicht so viel und nicht so weit reisen. Ja, man hat vielleicht auch mit seinem Geld gar nicht so viel anfangen können. Es gab nicht so viel zu kaufen, es gab nicht so viel zu bauen, wie auch immer. Und Chöre zu haben, Konzerte zu veranstalten, war eigentlich damals fast leichter, weil die Bandbreite der Angebote, die man in der Freizeit wahrnehmen konnte, nicht so groß waren.
Und das wurde auch nicht irgendwie versucht zu unterbinden von Staats wegen, weil man jetzt gesagt hat, ja, wir wollen eigentlich diese Art von Musik nicht fördern, sondern man hat die Kirchen dann schon gewähren lassen.
Ja, ich denke mal, in der Zeit, als ich noch gar nicht geboren war, so in den 50er Jahren war es sicherlich schwieriger. Aber ich denke, irgendwann hat man schon auch einfach gemerkt, dass das kriegt man sowieso nicht tot. Und es ist vielleicht auch ganz gut. Man hat die Chöre, man hat so Ansammlungen, die doch irgendwie unter Kontrolle sind. Es gab ja auch entwegt zwischen den kirchenleitenden Vertretern und Staatsvertretern gab es ja auch immer Gespräche und sowas. Und es gab so Kleinigkeiten. Also man musste ja zum Beispiel für so ein Programm und dass man ein Plakat hinhängen durfte, musste man eben Druckgenehmigungen holen beim Rat des Kreises und teilweise auch Papier wurde zugeteilt für die Programme, um die den Leuten zu verteilen und so. Also so Kleinigkeiten, die gab es schon. Und zum Beispiel durfte eben ein Orchester, was wie hier zum Beispiel Landessinfonieorchester Gotha hieß, das durfte eben in der Kirche nicht unter dem Namen spielen. Das waren die gleichen Leute, aber das musste dann eben irgendwie einen anderen Namen haben oder Gotha Musiker oder wie auch immer. Solche Kleinigkeiten, aber ich habe mich auch mit meinem Amtsvorgänger hier unterhalten, der eben auch in Gotha noch war, während der DDR-Zeit und dann hier in Gotha die Wende erlebt hat in seiner beruflichen Tätigkeit als Kirchenmusiker. Und da hört man eben auch immer wieder mit einzelnen Leuten auf der Ebene von Rat des Kreises oder von Stadt ging es gut und mit anderen weniger. Und überall hat man so seinen Weg und seine Nische gefunden, um klarzukommen. Natürlich, Orgelbau ist noch so ein Thema. Das war natürlich in der DDR auch ein bisschen schwieriger, an Material ranzukommen. Und da waren die Wartezeiten auf neue Orgeln oder auch auf eine Reparatur relativ lang. Aber in allen größeren Kirchen ist doch dann flächendeckend viel gemacht worden. In vielen kleineren Kirchen ist oft überhaupt nichts gemacht worden. Und da hat man sich dann nach der Wende unheimlich gefreut, weil man dann gerade hier in Thüringen auch wieder festgestellt hat, in manchen Dorfkirchen stehen Orgeln, die sind 250 Jahre alt oder auch ein bisschen jünger, aber haben einen hohen Denkmalswert, weil man weiß, hier ist Bach gewesen und Bachs Familie und die Orgeln hat er gehört und kennengelernt und so haben die und so klingen die, weil hier ist nichts dran passiert. Und jetzt muss man eben zugucken, dass man Schritt für Schritt so Geld auftreibt, dass man die restaurieren kann. Und dann hat man ganz authentische Instrumente. Und das ist eben in dem großen Wirtschaftsaufschwung in den 60er Jahren in der Bundesrepublik oftmals einfach weggerissen worden, weil man sich dieses Schatzes zu der Zeit nicht bewusst war. Und dann hat man nach dem damaligen Zeitgeschmack überall neue Instrumente hingebaut. Heute hat man dann flächendeckend so 60er Jahre Instrumente. Und hier hat man dann noch ganz viele Schätze stehen, die man jetzt so Schritt für Schritt restaurieren und retten kann. Und so kann man wieder sagen, wie vieles im Leben hat alles die eine und die andere Seite der Medaille.
Ja, jetzt sind wir ja schon in der Nachwendezeit angekommen. Ich wollte jetzt mal noch auf zwei Aspekte Ihrer Musiktätigkeit hinkommen. Das eine ist ein Projekt, das Sie zusammen mit einem Kollegen machen und das nennt sich Orgelsax. Vielleicht können Sie da mal was dazu sagen, weil da habe ich es auch zum ersten Mal an der Orgel erlebt.
Ja, also das ist ein Projekt, das ich in meinem Leben als Glücksfall bezeichnen würde. Der Freund, ich würde gar nicht von Kollegen mal sprechen, der Freund, mit dem ich musiziere, das ist Ralf Benschuh, ein Saxophonist, der den Leuten in der DDR vor allem, und in der DDR ist gut, die gibt's schon ewig nicht mehr, den Leuten, die aus der DDR kamen, vor allem durch die Gruppe Keimzeit bekannt ist. Und als ich damals in Sondershausen mir überlegt habe, was könnte man machen, wenn da die Orgel neu steht, 1997 ist die fertig geworden, einfach um vielleicht auch ein paar Leute mal zu interessieren, die nicht automatisch sich Orgelmusik anhören würden, bin ich unter anderem auch auf den Gedanken gekommen, mit Saxophon wäre schön. Und meine damalige Freundin, die war zufällig bei einem Keimzeitkonzert genau in der Zeit und ist mit dem Saxophonisten ins Gespräch gekommen und hat ihm erzählt, ja, mein Freund, der spielt Orgel, und er sagt, Mensch, das habe ich noch nie zusammen gespielt, das wäre mal was mich interessieren würde. Und das hat sie mir halt erzählt, und dann habe ich mir wirklich, weil die Gruppe damals richtig gut im Geschäft war und ja richtig auch berühmt war, echt ein Herz gefasst und dachte, kann man sich das trauen und so, ach, ruf den einfach mal an. Und hatte zufällig seine Mutter am Telefon, weil ich ja einfach bei der Auskunft nach dem Namen gefragt habe, und die haben mir dann die Telefonnummer von seinen Eltern gegeben, ja, die war ganz nett, der wird sich freuen und das ist hier seine Nummer und da rufen Sie mal an. Und da dachte ich, naja, das klingt alles ganz normal und bodenständig, das kannst du dir trauen. Ja, und dann haben wir uns getroffen und wollten ursprünglich eigentlich nur dieses eine Konzert auf dieser neuen Orgel da im August 1997 machen. Und als wir uns das erste Mal getroffen haben zum Proben, haben wir irgendwie gemerkt, das passt nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich gut. Und aus diesem einen Konzert ist dann auch relativ schnell eine CD geworden, weil er sagte, ich kenne da einen, der hat ein Studio und der könnte das doch mal aufnehmen. Und dann probieren wir mal, kann man ein bisschen verteilen und sagen, hier, hört euch das mal an, vielleicht wollt ihr euch das auch in eurer Kirche mal antun. Und ja, seit 1996, seit dieser ersten Probe, haben wir halt nicht aufgehört, uns zu treffen und immer wieder weiter zusammen Musik zu machen. Und das ist insofern ein Glücksfall für mich, weil ich durch ihn nochmal eine ganz andere Herangehensweise an Musik gelernt habe. Er kommt vom Jazz und von der Rockmusik her und ist eben mit dem Improvisieren groß geworden, während ich halt als Klassiker ganz streng an der Note hänge. Wir haben natürlich als Organisten sind wir die Klassiker, die immer noch am ehesten mit Improvisation zu tun haben. Das ist schon von jeher so bei der Orgel. Aber es war nicht immer so unbedingt mein Lieblingsfach und ich habe mich echt schwer getan. Und sein Spruch war halt immer einfach machen, spiel drauf los und ein paar Sachen gezeigt. Und bis hin zu den Gottesdiensten, die ich heute spiele und sowas, kann ich sagen, hat es meine Art, Musik zu machen, total geprägt und durchdrungen. Und das habe ich, also das ist ein ganz großer Glücksfall tatsächlich. Und er hatte eben auch den Wunsch, mal sich an klassische Musik ranzumachen und spielt Bach jetzt und Mozart oder Mozart-Zeitgenossen. Und da konnte ich ihm manches einfach zeigen und habe es mit ihm geprobt und ja, es war immer echt schön.
Ist auch ein tolles Erlebnis. Also wenn man dann, also er läuft ja dann auch mit dem Saxophon dann durch die Kirchen oder die Hallen. Sie spielen, glaube ich, hauptsächlich in Kirchen, weil da halt die Orgeln stehen.
Klar,
dort. Er läuft dann da durch und ist wirklich, der Klang kommt mal von da, gleichzeitig sie an der Orgel und wo dann wirklich auch Töne rauskommen, wo man jetzt denkt, das habe ich im Gottesdienst jetzt aber so noch nie gehört. Also es ist wirklich vom irischen Volkslied bis hin zum klassischen Orgelstück ist wirklich alles dabei. Das ist wirklich ganz, ganz toll.
Ja, und die Überraschung, wenn Leute vielleicht das noch nicht gehört haben, es gibt ja auch noch andere Duos, Orgel und Saxophon sind wir jetzt nicht die Einzigen. Aber die das zum ersten Mal hören, die sind immer völlig verblüfft, dass eben das Saxophon zum Teil klingen kann wie ein zusätzliches Orgelregister, dass man manchmal gar nicht mehr unterscheiden kann, welches Instrument spielt jetzt, wenn der Raum das noch schön verkleidet mit seiner Akustik. Und das hören wir ganz oft, dass die Leute verblüfft sind, wie gut die beiden Instrumente, von denen man es eben eigentlich nicht erwartet, doch harmonieren und zusammenpassen.
Zeigt hier in Ihrem Büro auch ein Plakat, da sind Sie drauf, der Ralf Benschuh und auch noch Gerhard Schöne. Das habe ich nämlich auch noch aufgeschrieben. Sie musizieren auch zusammen mit Gerhard Schöne. Den kenne ich jetzt natürlich hauptsächlich wegen der Kinderlieder. Und der hat aber jetzt auch nach der Wende, macht er auch noch weiterhin Musik. Ich glaube auch auf dem Kirchentag hat er auch gespielt. Ja. Und da sind Sie drei unterwegs als Musiker noch.
Also das ist sozusagen ein Neben- oder Zusatzprodukt, was sich aus dem Zusammenspiel von uns beiden, also Ralf, Benschuh und mir, ergeben hat, dass genau derjenige, der unsere erste und dann auch die weiteren CDs immer aufgenommen hat, gesagt hat, dass die Idee muss man irgendwann nochmal in die Tat umsetzen. Der spielt immer in Kirchen und ihr könntet den doch mal begleiten und so. Und das Management von Gerhard Schöne, das hat eben auch unsere CDs mit im Programm Buschfunk in Berlin. Und der Tontechniker hat immer bei dem Manager dort gedrängelt, bringt die mal irgendwie zusammen. Und das hat eine ganze Weile gedauert, aber irgendwann hat Gerhard Schöne hier mal in Gotha ein Soloprogramm mit seiner Gitarre gespielt. Der hat ja schon immer außer der Kinderlieder auch Lieder für Erwachsene gemacht. Ja. Und da habe ich ihm dann nochmal eine CD in die Hand gedrückt und gesagt, machen wir doch mal irgendwann. Und so kam es dann, dass er plötzlich mal einen Brief schickte mit so ein paar Liedern, die man vielleicht machen könnte. Und dann haben wir uns ein erstes Mal getroffen, 2009 irgendwann im Frühjahr, und haben gesagt, wir probieren es einfach mal. Und da hat er uns ein paar Lieder vorgespielt mit der Gitarre, wo er sagte, die passen ganz gut vielleicht so in Kirche und lassen sich mit Orgel gut begleiten. Und dann haben wir angefangen und haben die ja in irgendwie ein neues musikalisches Gewand verpackt, diese Lieder von ihm. Das waren eigentlich alles Lieder, die es schon mal irgendwie auf CD gab, ältere Lieder. Und ja, irgendwann sagte er dann noch, ach, da passt doch prima, passen Texte von Albert Schweitzer dazu. Und irgendwann stand das Programm. Ich finde es ein sehr ja, nachdenkliches, besinnliches Programm mit ab und zu auch mal ganz, ganz heiteren Aspekten. Und 2010 haben wir das dann das erste Mal vor Publikum gespielt, hier in Gotha, natürlich in meiner Kirche, so die Premiere. Das war ich dann, glaube ich, meiner Gemeinde auch schuldig. Und besteht so aus Liedern von Gerhard Schöne, die wir so zu dritt spielen, mit Gitarre, Saxophon und Orgel, und er singt. Dann liest er so ein paar Texte von Albert Schweitzer, die so zu diesen Liedern einfach passen, und wir spielen ein paar Stücke von Bach, die wir also entweder nur Orgel oder für Saxophon Orgel bearbeitet haben, und sind ganz schön viel damit rumgereist und haben wirklich immer ein sehr gerührtes und begeistertes Publikum gehabt, unter anderem jetzt auch wieder im Mai in Hamburg auf dem Kirchentag oder in München waren wir. In Ludwigsburg haben wir gespielt, genau.
Weil ich weiß, da war ich gerade neu nach Ludwigsburg gezogen und da hing auch noch das Plakat, und da hat mein Papa dann auch erzählt, dass ja. Sie A, sein Schüler gewesen sind, und dass B, Sie dann auch da mit dabei ja. sind bei Gerhard Schöne, und das wusste ich jetzt gar nicht, dass das Projekt dann doch noch so jung ist, dass ich da quasi gerade derzeit ja. das Plakat gesehen habe.
Also 2010 und 11 haben wir, glaube ich, so die meisten Konzerte gemacht mit dem Programm. Dieses Jahr ist es ein bisschen weniger, weil man kann ja nicht mit demselben immer gleich in denselben Ort nochmal kommen. Aber wir bemühen uns doch irgendwie im Laufe dieses Jahres mal noch wieder ein neues Programm auf die Beine zu stellen. Und das ist natürlich, also Gerhard Schöne ist schon eine echte Persönlichkeit, der mit seinen nachdenklichen Texten, die mit, finde ich, immer mit ganz wenigen Zeilen ganz viel sagen und Dinge auf den Punkt bringen. Also auch eine ganz echte Bereicherung für mein musikalisches Leben. So. Und ich habe manchmal weite Fahrten auch noch nachts zurück auf mich genommen nach so einem Konzert, um dann eben früh zum Gottesdienst wieder an der Orgel zu sitzen. Aber ich sage mal, der fehlende Schlaf wird wirklich durch ein echt beglückendes Gefühl mit dem Menschen zusammen Konzerte zu machen und auch mit dem, was er zu sagen hat, immer wieder konfrontiert zu werden, absolut ausgeglichen. Das ist ein toller Künstler.
Ja, also wie gesagt, ich kannte ihn eigentlich nur aufgrund der Kinder, so wie Reinhard Lacumi ja auch, der ja, auch jetzt leider gestorben ist, aber auch halt Musik dann für Erwachsene gemacht hat. Und ich finde, das ist auch vielleicht so was Typisches vielleicht auch für die DDR-Musiker, dass die halt jetzt nicht so streng unterschieden haben oder viele nicht so streng unterschieden haben zwischen Musik für Kinder oder für Erwachsene. Die haben wirklich jede Gruppe ernst genommen und haben nicht gesagt, okay, da reichen jetzt hier irgendwie drei Akkorde, dann mache ich ein Kinderlied, ja. sondern dann wirklich schön komponiert haben.
Stimmt.
Und große Musik eigentlich auch für kleine Leute
ja.
gemacht haben.
Ja, das stimmt. Also auch Hörspiele für Kinder zum Teil waren mit richtig aufwendiger und guter Musik begleitet und so. Das ist nochmal so ein Aspekt von wegen, wie welchen Stellenwert hatte die Musik. Also das hatte gerade im Kinderbereich echt viel Niveau. Ja, das stimmt. Ernst genommen ist das richtige Stichwort.
Erinnere ich mich auch an ein Hörspiel, war ein Sherlock Holmes Hörspiel, das Zeichen der Vier. Und da übt Sherlock Holmes am Anfang eben auch eine Kadenz aus dem Violinkonzert von Felix Mendelssohn, Bartholdy. Und ich habe das ich kannte das Wort Kadenz nicht, dann war Felix Mendelssohn Bartholdy ein ganz schwieriger Name, also ja. so als Kind, und man hat sich eigentlich nicht gescheut, das trotzdem zu verwenden, und dann schlägt man es halt nach, aber ja. ich glaube, wenn man das heute neu aufnehmen würde, dann spielt er halt ein Klavierkonzert von Mozart, das hat jeder schon mal gehört, und ja. Also so Kleinigkeiten dann wirklich ja. auch untergebracht.
Also das gibt es natürlich heute genauso, also das will ich jetzt gar nicht schlecht reden, aber Ich hatte als Lieblingsschallplatte damals an Hörspielen, Kinderhörspielen, die Geschichte Das Tierhäuschen von Samuel Marschak.
Das habe ich jetzt auch mal auf YouTube, gibt es das. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so promoten darf, aber ich finde es sonst nirgends. Aber auf YouTube kann man es hören, das ist auch ganz, ganz toll.
Und da hatte ein Weimarer Musikprofessor, also Kompositionsprofessor Joachim Thurm, die Musik dazu geschrieben und die ist richtig genial. Also richtig gute Orchestermusik, aufwendig aufgenommen und also ich mit meinem Interesse so für Musik und mit meinem Sinn für Musik, ich habe da also richtig Bär und Fuchs und so cool. Alle vor mir weglaufen sehen und so. Das ist ganz, ganz tolle Hörspielmusik.
Also das kann man wirklich empfehlen, Das Tierhäuschen von Samuel Marschak. Überhaupt wie viele Produktionen wirklich für Kinder echt toll gemacht worden sind. Ja, jetzt sind wir eigentlich durch so mit meinen Fragen, die ich so aufgeschrieben habe. Vielleicht zum Schluss noch... Hatten Sie jemals überlegt, aus Thüringen wegzugehen oder woanders Kirchenmusiker zu werden? Oder war es Zufall, dass Sie jetzt noch hier sind?
Weniger Zufall. Also ich glaube schon, dass es irgendwie zusammenpasst. Also meine Art, meinen Beruf auszuüben und die Mentalität der Leute hier und natürlich auch die Möglichkeiten, ich fühle mich da in Thüringen echt wohl. Ich denke mir, Sachsen-Anhalt wäre jetzt so genauso denkbar, aber vielleicht hat auch der Mut gefehlt, vielleicht bin ich auch bin sowieso eher ein bodenständiger Mensch, dass ich vielleicht denke, muss jetzt nicht unbedingt ganz weit weg sein und auch Heimat verbunden. Aber es ist nicht Zufall, es ist schon irgendwie bewusst. Der Schritt, hier zu bleiben. Und vielleicht, ich will mich da auch gar nicht festlegen, bis zur Rente, vielleicht ergibt sich nochmal was ganz anderes. Das würde ich auch nicht ausschließen, aber es hat mich noch nicht wirklich
weggezogen.
Ganz ernsthaft weggezogen. Ja.
Schön, also wenn man Sie dann sehen will in Gotha, werde ich mal noch ein paar Links zu dem Blogpost veröffentlichen. Die Folge erscheint jetzt, also wenn ihr das hört, dann ist es jetzt wahrscheinlich schon Juli, denke ich mal. Am Ende Juni war dann ein Konzert gewesen, hier noch. Und ich denke mal dann auch im Jahr über mit Orgelsax oder auch hier in Gotha in der Kirche wird man sie hören können.
Ja, also wir haben jetzt nächste Woche Mittwoch, also geht der Orgelzyklus los. Also immer mal mittwochs in gewissen Abständen ist dann Orgelkonzert, wo ich dieses Jahr eigentlich relativ viel selber spiele. Im Herbst machen wir sowas ganz Schönes, so ein Rockoratorium mit meinem Kinderchor und Erwachsenenchor zusammen. Das finde ich immer ganz toll. Also wenn wirklich von Erstklässler bis zu unserer Bachchor-Omi, die jetzt 89 geworden ist gestern, viele Generationen zusammen was auf die Beine stellen mit Orchester und Band. Also da gibt's verschiedene Möglichkeiten, die man im Internet auch sehen kann.
Gut, dann verlinke ich die auf jeden Fall. Und bedanke mich jetzt erstmal recht herzlich für das Interview. Und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und viel Spaß als Kirchenmusiker hier in Kirchenmusikdirektor ist es ja sogar.
Ja, das ist ein Titel, also das ist nicht der Beruf. Kirchenmusiker ist richtig, ja.
Hier in Gotha, vielen Dank.
Ich danke auch, hat viel Spaß gemacht.
Danke. Dankeschön.
Staatsbürgerkunde ist ein privates Podcast-Projekt von Martin Fischer. Die einzelnen Folgen findet ihr im Podcast-Verzeichnis von iTunes und auf der Website www.staatsbürgerkunde-podcast.de. Staatsbürgerkunde hier mit UE geschrieben. Dort habt ihr auch jeweils die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen. Auch auf Facebook könnt ihr euch an Diskussionen beteiligen und den Produktionsprozess verfolgen. Besucht einfach die Fanseite unter www.facebook.com/staatsbürgerkunde. Staatsbürgerkunde auch wieder mit UE geschrieben. Und wer auf Twitter unterwegs ist, kann dem Account Ostsender folgen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Die Webadresse dazu lautet www.twitter.com/ostsender. Ich und meine Gäste würden uns freuen, wenn ihr all diese Plattformen nutzt, um uns Kommentare und Anregungen zum Projekt und den einzelnen Episoden zu geben. Und euch natürlich auch meldet, wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt. Wir werden versuchen, diese in den kommenden Episoden anzugehen. Ein ganz besonderes Dankeschön möchte ich noch an die Schülerinnen und Schüler der Grundschule in Friedrichsfehn senden. Aus deren toller Geräuschedatenbank durfte ich nämlich das Pausenklingeln für das Intro von Staatsbürgerkunde verwenden. Und natürlich auch vielen Dank an meine Gäste, die diesen Podcast möglich machen, und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal, euer Martin.